Herzlich willkommen zu einem kurzen Input über den sogenannten zweiten Blick bei Auslandsaufenthalten. Ich bin Carola Mantel und ich möchte ein paar Gedanken teilen zu den Tandemgesprächen. Dieser zweite Blick kann so erstaunlich sein. Wir arbeiten jetzt schon viele Jahre mit dieser Idee, verschiedenen Situationen, die uns auffallen, einen zweiten Blick zu schenken. Und oft ist es so beeindruckend, dass eine Situation echt nochmal anders aussehen kann, wenn man sie nicht nur auf einen ersten Blick betrachtet, sondern dann noch einmal auf einen sogenannten zweiten Blick. Oft ist es ja so, ich erlebe etwas und dann nehmen die Dinge so ihren Lauf, aber manchmal kann es ja auch sein, ich erlebe etwas und dann passiert etwas mit mir oder mit meinem Gegenüber und ich merke das und dann mit der Zeit finde ich vielleicht so einen sogenannten zweiten Blick und sehe die Dinge wirklich noch einmal anders. Und dann nehmen die Dinge eben nicht einfach ihren Lauf und das macht manchmal einen großen Unterschied. Im Tandemgespräch geht ihr ja durch diese 6 Schritte hindurch, gemäß der Tabelle, die ihr bekommen habt. Also ihr wählt einfach irgendeine Situation, die ihr erlebt habt und die euch irgendwie beschäftigt. Das kann etwas, sowohl etwas Positives oder auch etwas Schwieriges sein, etwas Negatives. Es kann etwas sein, was gerade passiert, etwas Aktuelles, oder es kann auch etwas sein von früher, sozusagen eine alte Geschichte, etwas, das mich immer noch bewegt, etwas, was mich beschäftigt und ich einfach mal ausprobieren möchte, wie das eigentlich aussieht, wenn ich sie durch dieses Gespräch noch einmal betrachte. Oder wenn ihr irgendwo auf der Welt unterwegs seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr groß, dass ihr sehr viel erlebt und dann ist es natürlich super, irgendetwas zu nehmen, das euch gerade aktuell beschäftigt. Und was übrigens auch sehr spannend sein kann, wenn ihr dann wieder nach Hause zurückkehrt, diese Zeit der Rückkehr, die kann eine besonders interessante Zeit sein und auch eine, wo ihr vielleicht froh seid um diese Unterstützung, weil manchmal sieht man die Dinge dann mit neuen Augen, man trifft die Leute nochmal neu, es entstehen auch zu Hause vielleicht Situationen, die vielleicht auch nicht immer ganz einfach sind und wo es spannend sein kann zu schauen, wie die eigentlich aussehen auf einen zweiten Blick. Ja, also diese 6 Schritte, ich gehe durch und erzähle zu jedem dieser Schritte nochmal ein paar Dinge und ich hoffe, dass euch das unterstützt. Beim ersten Schritt geht es ja einfach darum zu erzählen. Einfach erzählen, wie es war, man kann überhaupt nichts falsch machen, einfach sozusagen frisch von der Leber weg. Und einschließlich der Bewertungen, die eingeflossen sind. Also wie habe ich eigentlich das alles bewertet? Vielleicht habe ich es auch bewertet, ohne dass ich es gemerkt habe. Es kann hilfreich sein, das einfach mal zu benennen, weil dann wird das Unsichtbare ein bisschen besser sichtbar und alles, was ich sehen kann, kann ich auch bewusster gestalten. Und dann kommt die Frage der Körperempfindungen. Wie fühlt sich das denn eigentlich an? Also, und da geht es eigentlich nicht darum zu sagen, ja, ich bin so wütend, weil das hätte er wirklich nicht sagen sollen oder ich bin so traurig, weil und so weiter, weil das wäre ja dann wieder die Geschichte und dann stecke ich gleich wieder in der Geschichte drinnen, weil das Ziel ist hier eigentlich eher nicht wieder in die Geschichte hineinzugehen, sondern eher aus der Geschichte einen Moment herauszukommen. Und dafür ist es hilfreich, wenn ich zurückgehe zu dem, wie sich das eigentlich alles anfühlt. Und gesucht ist eben nicht die Interpretation, also ich bin wütend, weil und so weiter, sondern sozusagen das rohe Körperempfinden. Also nachspüren im Körper, wie fühlt sich es eigentlich wirklich an? Zum Beispiel, wo ist es kalt, wo ist es warm, wo ist es verspannt, entspannt? Viele sagen, bei den Händen zum Beispiel kann man gut anfangen, sind sie kalt oder warm oder dass sich der Kopf anders anfühlt oder der Nacken oder so. Und es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, das zu beschreiben. Da kann man auch ganz kreativ sein. Und der oder die Buddy in diesem Tandem ist aufgefordert, einfach nur zuzuhören. Schon zu sagen, wenn etwas fehlt in diesem ersten Schritt oder wenn etwas nicht ganz nachvollziehbar ist oder so, aber gar nicht inhaltlich Stellung beziehen. Weil wenn man dann sagt, ja, das verstehe ich, wäre auch wütend, weil das war wirklich nicht in Ordnung von dieser Person und so, dann setzt man eigentlich die Geschichte wieder in Gang. Und das wollen wir eigentlich nicht, wir wollen sie nicht wieder in Gang setzen, sondern wir wollen sie auch für einen Moment zur Ruhe kommen lassen und anerkennen, wie sie sich eigentlich anfühlt. Und dieses zur Ruhe kommen lassen ist dann eben eine gute Voraussetzung, dass ich danach einen zweiten Blick finden kann. Also, als Buddy eigentlich am besten einfach nur zuhören. Jemand hat mal zu mir gesagt, ja, aber dann mache ich doch eigentlich gar nichts. Und ich würde ihm sagen, doch, dann machst du ja unglaublich viel, oder? Du schenkst deine volle Aufmerksamkeit und du hörst aufmerksam zu. Und ich finde, das ist sehr viel. Das ist auch etwas sehr Schönes. Und der nächste Schritt, der dann kommt, das ist ein ganz simpler Schritt. Das ist nämlich, da geht es einfach darum, einen Moment innezuhalten. Es gibt diese schöne Aussage von dem irischen Dichter David White, der mal gesagt hat: If you want to start a new conversation, you first have to stop the one you're having. Und ja, ich glaube, darum geht es irgendwie, oder? Die Geschichte für einen Moment zum Stoppen zu bringen, ein bisschen zum Stillstand bringen, ein bisschen Zeit gewinnen. Und das kann man natürlich sehr unterschiedlich machen. Die allereinfachste Form ist es zu atmen und auf den Atem zu achten und den Atem zu genießen und vor allem lange ausatmen und auch den Körper bis hinunter zu den Zehen spüren. Und das braucht vielleicht ein bisschen Übung, aber mit der Zeit kann das echt einen großen Unterschied machen und mit der Zeit kann man das vielleicht sogar auch spüren, dass sich das dann tatsächlich anders anfühlt. Ich habe mir sagen lassen, dass aus neurophysiologischer Sicht man da einen Unterschied bewirkt im Körper, der sich sogar sehr gut messen lässt. Das ist irgendwie erstaunlich, finde ich. Und gleichzeitig, weil es ja gleichzeitig auch so simpel ist. Dann der dritte Schritt, der dann kommt, dass diese Suche nach dem zweiten Blick. Und ich glaube, dafür gibt es ein paar Dinge, die helfen können. Zuerst geht es ja einfach darum, die Situation nochmal zu betrachten, ohne sie zu bewerten. Wie sieht diese Geschichte eigentlich aus, wenn ich sie einfach nur anschaue, aber eigentlich nicht bewerte? Oder sagen wir mal, wenn ich sie ein bisschen weniger stark bewerte, weil so ganz auf Bewertung verzichten ist oft nicht so leicht möglich. Aber einfach ein bisschen weniger stark bewerten, die Bewertung zurückfahren. Und das heißt ja nicht, dass ich dann alles gutheißen muss. Weil wenn ich dann alles gutheißen würde, wäre das ja auch wieder eine Bewertung. Es geht eher darum, einen Blick zu finden, der ein bisschen neutralerer Blick ist, einer, der auch die Dinge nicht persönlich nimmt. Manche sagen, es hilft ihnen, wenn sie sich vorstellen, sie seien ein Vogel und schauen sozusagen von oben auf die Geschehnisse. Oder was auch helfen kann, ist, wenn man sich vorstellt, ich bin ein Forscher oder eine Forscherin, der oder die einfach nur neugierig ist und einfach nur verstehen möchte. Einfach nur verstehen. Ich möchte einfach nur besser verstehen. Und dann kann es auch sehr hilfreich sein, zu versuchen, die Perspektive zu wechseln. Da versuche ich dann zu verstehen, wie sieht die Welt wohl aus, wenn ich sie aus deinen Augen betrachte. Und auch, wenn ich ein bisschen besser verstehe, was ist eigentlich der Kontext, der dich prägt oder der die Situation prägt. Und da kann es um Lebensgeschichten gehen, da kann es um institutionelle Verhältnisse gehen oder auch um gesellschaftliche, politische Kontexte und so weiter. Und ich glaube, was wichtig ist, ist ja auch, das gelingt ja nie ganz. Ich werde das ja nie ganz wissen, wie die Perspektive meines Gegenübers wirklich aussieht und wie sich das alles anfühlt und so. Aber ich kann dem ein bisschen nachspüren und ich kann ein bisschen nachforschen. Und das allein ist meistens ein großer Schritt. Und meistens, und das ist gut, wenn ich das dann auch merke, wird mir dann auch klar, was ich alles ja auch nicht weiß. Also all die Fragen, die ich gar nicht beantworten kann, aber bei denen es auch gut ist, dass ich sie sehe, dass ich sie gefunden habe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal werde ich ein bisschen, sozusagen, ein bisschen demütiger der Situation gegenüber, weil mir dann so klar wird, was ich alles nicht weiß. Und interessanterweise kann ich das auf den zweiten Blick auch sehr gut anerkennen. Aber im ersten Blick, da möchte man ja eine schnelle, klare Antwort haben am liebsten, also ich zumindest. Und auf den zweiten Blick, da sind wir erstaunlicherweise gut in der Lage, diese unbeantworteten Fragen auch unbeantwortet zu lassen und anzuerkennen, dass es sie gibt und sie mitzunehmen, sie auch auszuhalten. Ich meine, andere verstehen ja mich auch oft nicht und da ist es ja naheliegend, dass ich auch die anderen oft nicht verstehe oder nur ansatzweise. Und das ist ja auch okay. Und ich glaube, das ist eine gute Voraussetzung für alles, was nachher kommt. Ich kann dann meinem Gegenüber und allem, was ich erlebe, viel besser offen begegnen. Ich kann besser zuhören, ich kann besser weiterlernen, immer wieder Neues erfahren, auch immer wieder neugierig sein. Und manchmal kann man die Fragen auch stellen jemandem. Manchmal geht das auch nicht so gut. Aber vielleicht gibt es tatsächlich auch Situationen, in denen ich jemandem meine Fragen auch anvertrauen kann und etwas darüber erfahre, was ich eben mir nicht gut vorstellen kann oder wo ich froh bin, eine sozusagen eine Lücke auch mal ein bisschen füllen zu können, etwas zu erfahren, das ich nicht weiß. Es kann auch Situationen geben, die ich nicht eigentlich so gerne stehen lassen möchte, die auch irgendwie eine Antwort tatsächlich erfordern. Oder es kann zum Beispiel sein, dass ihr einen Konflikt erlebt, wo ihr findet, das ist wirklich nicht gut, wenn das so einfach so bleibt, wie es ist. Und dieser zweite Blick heißt ja eben auch nicht, dass ich am Schluss alles gutheißen muss und zu allem schweigen muss. Nein, überhaupt nicht. Sondern die Idee ist vielmehr, dass er eine bessere Ausgangslage bietet, eine gute, eine angemessene, eine freundliche Antwort zu finden. Und je nach Situation ist es vielleicht eben wichtig, auch das Gespräch zu finden, eines, das dann mit diesem zweiten Blick vielleicht sogar eher zum Ziel führt und das Gegenüber nicht verletzt. Viele von euch kennen bestimmt die gewaltfreie Kommunikation und ich glaube auch das, die ich übrigens sehr schätze, ich finde die gewaltfreie Kommunikation etwas unglaublich Hilfreiches und ich glaube, auch diese Kommunikation gelingt eben besser, wenn ich sie nicht im ersten Impuls versuche zu führen, sondern eben erst dann, wenn ich diesen sogenannten zweiten Blick gefunden habe. Eine Lehrerin, die den zweiten Blick in ihrem Schulalltag anwendet, was sich übrigens sehr gut eignet, hat mir mal erzählt, dass wenn sie schwierige Situationen hat im Schulalltag, zum Beispiel mit der Klasse oder auch mit Eltern oder so, dass sie dann zuerst, bevor sie, also wenn sie in die Situation hinein oder ins Gespräch hineingeht, dass sie sich zuerst sagt, es ist okay, wie es ist. Es wird aber gesagt, wenn sie zuerst einfach anerkennt, dass die Wirklichkeit so ist, wie sie ist, und so eine Okayness hat damit, dann ist das hilfreich. Sie hat auch gesagt, sonst gehst du mit der falschen Energie rein. Das waren ihre Worte. Es hat mich sehr beeindruckt. Ich finde, das zeigt so schön, dass es gut ist, die Dinge einfach zuerst mal anzunehmen, wie sie sind. Auch anerkennen, dass Menschen so sind, wie sie sind. Wir haben alle einfach unsere Geschichten. Alle die anderen haben ihre Geschichten und ich selbst habe ja auch meine Geschichte. Und ich glaube, wenn man so mit dieser Einstellung reingeht und dann nach einer Antwort sucht, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass man auch irgendwie die besseren Worte dafür finden kann. Der vierte Schritt ist erneut das gemeinsame Innehalten und ich vermute, dass so mit der Zeit ihr wahrscheinlich spürt, was dieser Moment auch mit euch machen kann. Und der fünfte Schritt ist derjenige der Selbsterkenntnis. Und ich glaube, das ist häufig der wichtigste und auch das Spannendste von allen, wenn ich etwas über mich selbst herausfinden kann, das mir vorher gar nicht so klar war. Vielleicht ist es irgendetwas über meine Lebensgeschichte, die Art und Weise, wie ich aufgewachsen bin oder auch, was super wichtig und spannend ist, etwas über die Gesellschaftsschicht, aus der ich komme und was alles damit zusammenhängt. Also auch meine soziale Position, die ich habe und die mir eine andere Ausgangslage gibt für alle sozialen Interaktionen, die ich erlebe. So eine Rückspiegelung auf diese eigenen Verhältnisse und die eigenen vermeintlichen Selbstverständlichkeiten ist wahnsinnig wichtig und wahnsinnig spannend. Und gleichzeitig glaube ich, dass es bei diesem Schritt sehr schnell passieren kann, dass wir in ein Selbstgespräch hineinkommen, bei dem wir sehr selbstanklagend werden und sehr gnadenlos und sehr selbstkritisch. Und das ist hier eigentlich gar nicht gemeint. Ich denke manchmal, wenn wir so mit unseren Freundinnen und Freunden umgehen würden und sprechen würden, wie wir manchmal mit uns selber sprechen, ja, dann hätten wir wahrscheinlich bald keine Freundinnen und Freunde mehr. Versucht doch bei diesem Schritt wirklich darauf zu achten, in welchem Ton ihr eigentlich mit euch selber spricht. Und dann zu versuchen, so zu sprechen mit euch selber, als würde ein guter Freund oder eine gute Freundin mit euch sprechen. Also wie würde das dann eigentlich klingen? Wie klingt das, wenn ein guter Freund oder eine gute Freundin das sagen würde, was ihr zu euch selber sagt? Und ich vermute, das wäre wahrscheinlich freundlich, das wäre wahrscheinlich auch ehrlich. Also so dieses Motto von freundlich und ehrlich, glaube ich, wäre ein gutes Motto für diesen fünften Schritt. Und dann kommt noch der sechste Schritt und da seid ihr einfach eingeladen, euch gegenseitig zu erzählen, wie es euch eigentlich geht. Das kann sich auf diese erlebte Geschichte beziehen oder das kann sich auch ganz allgemein auf den Alltag beziehen, wie er eben gerade ist für euch und wie es euch damit geht. Wir haben einfach die Erfahrung gemacht, dass es unglaublich schwierig ist, einen zweiten Blick zu finden, wenn es einem gerade nicht so gut geht, aus irgendeinem Grund. Und ich glaube, dann geht es vielmehr darum, zuerst dafür zu sorgen, dass es einem besser gehen kann, dass man wieder eine Form von Balance für sich finden kann. Und da haben wir alle so unsere unterschiedlichen Strategien, wie wir das machen. Manche machen gerne Sport, andere schauen, dass sie möglichst gut schlafen oder sie sprechen mit jemandem, dem sie vertrauen. Yoga ist so ein Thema häufig oder Musik, Musik hören oder Musik machen, Tagebuch, ein Waldspaziergang, whatever. Was auch immer eure Lieblingsstrategie ist, wichtig ist einfach, dass ihr sie habt, dass ihr sie zur Verfügung habt, wenn ihr sie braucht und dass ihr es dann auch macht. Ja. Und übrigens bei einem Auslandsaufenthalt kann es auch super sein, einfach mal was anderes auszuprobieren als das, was man sonst immer macht. Dann erweitert sich auch dieses persönliche Repertoire und vielleicht könnt ihr etwas Neues entdecken, bei dem ihr merkt, oh, das ist auch super für mich. Ja, also das sind diese sechs Schritte und ich glaube, es ist gut, einen Rhythmus zu finden und diese Gespräche in regelmäßigen Abständen zusammenzuführen. Und das Ziel ist natürlich dann auch, dass dieser zweite Blick etwas ist, das den Alltag unterstützt. Weil auch im Alltag einfach überall, wo ich gerade bin, kann ich mich ja immer fragen, wo bin ich eigentlich gerade? Bin ich gerade im ersten Blick oder bin ich gerade im zweiten Blick? Und wenn ich im ersten Blick bin, was kann ich tun, um zu wechseln? Ich glaube, man spürt das mit der Zeit auch. Mit der Zeit kann sich der zweite Blick auch verändern, er kann sich auch vertiefen, er kann selbstverständlicher werden und ihr seid eingeladen zu experimentieren und zu schauen, was das alles mit euch macht und wie ihr dieses Tool auch für euch verwenden könnt. Wichtig ist nur, dass man es regelmäßig macht, dass man es wirklich auch kultiviert, weil solche Dinge brauchen Zeit und sie brauchen Übung. Und zuletzt noch eine Bemerkung, dass das, worüber wir hier sprechen, keine kleine Sache ist, weil es ist eigentlich der Kern der Professionalisierung für pädagogisches Handeln. Der zweite Blick ist sozusagen eine Übersetzung für das, was Professionalisierung im Kern ausmachen kann. Lehrpersonen, die eine solche Haltung des zweiten Blicks kultivieren, sind ganz eindeutig die besseren Lehrpersonen. Und das gilt für den Schulalltag allgemein, aber ich denke, das gilt ganz besonders für den Schulalltag mit Bezügen zu sozialen Ungleichheiten und Migration, wo dieser zweite Blick eine ganz besonders hohe Bedeutung hat. Ja, und darüber werde ich im nächsten Beitrag noch ein bisschen mehr sagen. Vielleicht hört ihr mal rein. Ich wünsche euch einen wunderschönen, erfreulichen und auch spannenden Aufenthalt, der euch auch ein bisschen herausfordert, weil ich glaube, es sind genau die Situationen, an denen wir am meisten wachsen können.